Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 2.
Mit Ihren Grüten am Mikrofon und heute Mittwoch mit einem Themenmorgen. Aufbruch ins Ungewisse, wohin führt der arabische Aufstand? Ein Jahr nachdem die Aufstände in den arabischen Staaten begonnen haben, herrschen in der Region Unruhe, Angst und immer noch Hoffnungen. Was das für uns bedeutet, besprechen wir im zweiten Teil unseres Themenmorgens in einer Stunde. Jetzt im Kontext betrachten wir zunächst die Situation vor Ort. Diktatoren sind gestürzt, in Libyen wurde Krieg geführt, in Syrien fließt noch immer Blut. Wohin treibt die arabische Region? Hans-Jörg Schulz befragt den Islamwissenschaftler und Nahostkenner Michael Lüders.
Michael Lüders, Sie haben den arabischen Aufstand vor einem Jahr als eine Zäsur bezeichnet, die dem Fall der Berliner Mauer gleichen könnte. Sehen Sie die Dinge heute immer noch so euphorisch?
Man muss die Dinge, glaube ich, in einer historischen Perspektive betrachten. Die arabische Revolution, das ist nichts, was in wenigen Monaten abgehandelt wäre, auch nicht in wenigen Jahren. Das ist ein Generationenprojekt. Es wird Jahrzehnte dauern, bis die arabischen Staaten sich nach und nach von den alten, erstarrten Strukturen lösen und auch ein neues Führungspersonal an die Spitze der jeweiligen Länder gelangt. Es ist eine historische Zäsur gewesen und ist es auch noch immer. Aber der Fortschritt ist bekanntlich eine Schnecke. Und die Kräfte der Restauration sind sehr, sehr einflussreich, denn die Veränderung an der Spitze der jeweiligen Regierungen bedeutet ja nicht, dass die Leute, die früher im Hintergrund die Macht ausgeübt haben, verschwunden wären. Das gilt für alle Länder, wo ein Sturz stattgefunden hat.
Das gilt auch für das Militär in Ägypten zum Beispiel. Aber es fällt doch auf, dass überall dort, wo Diktatoren gehen mussten, wie in Tunesien oder in Ägypten, dass dort stattdessen Islamisten gewählt werden.
Ja, das ist zunächst einmal ein Paradox, denn die arabische Revolution oder die arabischen Revolutionen im Plural hatten ja überhaupt nichts mit Religion zu tun. Es war nicht der Islam, der hier die Agenda gesetzt hat, sondern es waren im Grunde genommen, was den organisatorischen Bereich Teil anbelangt, junge Leute, die sich über das Internet vernetzt hatten und eine große gesellschaftliche Resonanz gefunden hatten. Aber diese Generation Facebook, wie man sie genannt hat, ist jetzt in den Parlamenten in Tunesien und in Ägypten so gut wie gar nicht vertreten. Stattdessen wurden die Islamisten mehrheitlich gewählt. In Ägypten haben sie 70% der Stimmen erhalten. Der Grund dafür ist ganz wesentlich, dass vor allem die ärmeren Bevölkerungsschichten eine Partei wählen wollte, die sie kennen seit vielen Jahrzehnten. Die Muslimbrüder in Ägypten wurden 1928 schon gegründet. Und diese Muslimbrüder haben ja immer auch soziale Dienstleistungen angeboten. Und das hat über die Jahrzehnte hinweg viel Dankbarkeit geschaffen. Die Menschen in Ägypten und in anderen Ländern der Region wählen nicht wie wir in Europa auf der Grundlage von Überzeugungen oder ideologischen oder politischen Zuordnungen, sondern sie wählen auf der Grundlage der Frage, welche Partei kann mir persönlich und meinem Clan, meinem Stamm am meisten Vorteile gewähren. Und deswegen, wenn man sich die Landkarte anguckt, in Ägypten haben ganze Regionen jeweils für eine Partei gestimmt und die Muslimbrüder waren die großen Gewinner. Das bedeutet aber jetzt nicht, wie viele annehmen, dass es in Ägypten jetzt einen Gottesstaat geben werde, wie im Iran. Vielmehr werden sich die Muslimbrüder neu erfinden müssen, wenn sie den Bogen überspannen, zu ideologisch handeln und beispielsweise der Tourismus als Ergebnis ihrer Politik, Stichwort Bikini-Verbot oder Alkoholverbot, einbricht, dann werden sie abgestraft bei den nächsten Wahlen, denn der Tourismus ist eine wesentliche Säule der ägyptischen Wirtschaft.
Wie müssen sich denn jetzt diese jungen Leute fühlen, die da heute vor einem Jahr begonnen haben auf dem Tahrirplatz mit ihrer ägyptischen Revolution und die dann im Prinzip überhaupt nicht belohnt wurden, sondern die, die damals noch gar nicht mitgemacht haben, die Muslimbrüder, die sind jetzt an der Regierung. Also wer zu spät kommt, den belohnt der Wähler quasi.
So kann man das in der Tat sehen. Das ist ein Phänomen ähnlich wie in Osteuropa nach 1989. Was gab es nicht alles in der ehemaligen DDR an neuen Bewegungen, an Aufbruch, an Strömungen, die aber dann alle innerhalb weniger Monate nach der Wiedervereinigung völlig von der Bildfläche verschwunden waren. Und abgesehen von einigen wenigen, die dann Karriere gemacht haben in den traditionellen Parteien, sind diese Personen und Bewegungen vollständig untergegangen. Die Frustration ist groß, das muss man klar sagen. Die jungen Leute insbesondere haben das Gefühl, dass die falschen Leute den Sieg davongetragen haben. Und wir erleben in Ägypten, dass diese Revolution aus Sicht der Jugend ja auch noch nicht abgeschlossen ist. Die meisten Ägypter versuchen sich zu arrangieren mit dem militärischen Establishment, weil sie endlich wieder Ruhe und Ordnung haben wollen und ihr Geld verdienen müssen. Aber in Kairo sehen wir fast täglich Auseinandersetzungen um den Tahrirplatz herum, wo die Revolution ihren Anfang genommen hat vor einem Jahr. Und diese Jugend, die aus allen Teilen der Gesellschaft kommt, Jugend ist ein weit zu fassender Begriff, das geht bis in die hohen 40er vom Alter her, aber nichtsdestotrotz, diese sehr zornigen jungen Leute wollen, dass das Militär zurücktritt und die Macht wirklich an die Volksvertretung übergibt. Davon ist aber Ägypten weit entfernt. Die Militärs versuchen im Hintergrund ihre Macht zu bewahren und über die im Laufe der nächsten Monate zu verabschiedenden Verfassung ihren Einfluss zu stärken. Sie wollen sich über das Gesetz stellen, die Militärs. Sie wollen eine Straffreiheit für sich, rückwirkend und auch für die Zukunft. Und sie wollen eigenständig über ihr Budget bestimmen können und keine Steuern zahlen. Das kann keine Demokratie zulassen.
Also die Gefahr für Ägypten sehen Sie im Moment mehr im Militär als in den bei uns eher schief angesehenen Muslimbrüdern und vor allem den Salafisten.
Ja, in der Tat. Die größte Gefahr für Ägypten ist das Ancien Regime, sind die Militärs, die übrigens dabei sind, sich mit den Muslimbrüdern durchaus zu verständigen. Die Muslimbrüder, wie gesagt, 1928 gegründet. Es gibt sie also seit über 80 Jahren. Und jetzt, nach 3, 4 Generationen des Engagements, sind sie an der Macht und sie sind gewillt, diese Macht auch auszuüben. Das bedeutet, sie sind auch bereit zu Kompromissen mit den Militärs. Hinter den Kulissen wird gekungelt und die Muslimbrüder werden wahrscheinlich dem Militär weitestgehend entgegenkommen, um im Gegenzug politische Autonomie zu erreichen. Die Frage ist jetzt, ob sich die gemäßigten Kräfte innerhalb der Muslimbrüder durchsetzen, die Pragmatiker, die sich in Richtung türkisches Modell orientieren, oder aber ob möglicherweise die Ideologen und die Hardliner sich zumindest in Teilen durchsetzen können, indem sie beispielsweise zusätzliche Scharia-Artikel in die ägyptische Verfassung einzufügen versuchen. Diese Frage ist völlig offen. Es gibt aber, Sie haben es angesprochen, nicht allein die Muslimbrüder in Ägypten, sondern auch die sogenannten Salafisten. Diese Salafisten sind eine extrem rückwärtsgewandte islamistische Bewegung, die es wahrscheinlich gar nicht geben würde, wäre sie nicht aus Saudi-Arabien finanziert. Die Saudis sollen sage und schreibe 4 Milliarden Euro investiert haben in den Wahlkampf der Salafisten, die 18% der Stimmen erhalten haben für ihre Nur, das heißt Lichtpartei. Und sie sind deswegen so einflussreich geworden, weil sie natürlich großzügig Wahlgeschenke geben konnten an ihre potenziellen Wähler aufgrund dieser saudischen Finanzspritzen. Die Saudis sind nicht daran interessiert, dass die Revolution erfolgt hat in Ägypten, denn Saudi-Arabien ist der rückständigste, der reaktionärste Staat in politischer Hinsicht und einen Erfolg der arabischen Aufstände will man verhindern, um nicht selber von diesem Sog erfasst zu werden.
Wie kann es denn passieren, dass Saudi-Arabien bisher so überhaupt nicht betroffen scheint von all den Vorgängen, die da im arabischen Raum im letzten Jahr vor sich gegangen sind?
Ja, die Frage ist sehr berechtigt und ich glaube, es sind vor allem zwei Motive, die hier eine Rolle spielen. Zum einen der enorme Ölreichtum des Landes, der es erlaubt, Unzufriedenheit in der Bevölkerung aufzukaufen, auf der Grundlage von zusätzlichen Steuergeschenken oder man muss sagen Geldgeschenken, denn Steuern zahlen ja die Saudis ohnehin in ihrer Mehrheit nicht. Man versucht also die Loyalität zu kaufen. Das ist die Geschäftspolitik der Saudis, seit es diesen Staat gibt, seit er 1932 gegründet wurde. Und der andere wesentliche Grund ist, dass Saudi-Arabien für die westliche Welt der wichtigste Erdölexporteur ist. Vor allem jetzt, wo der Iran zusätzlich ausfällt aufgrund der Boykottmaßnahmen der USA und der Europäer. Das bedeutet, Saudi-Arabien ist vital für die Erdölinteressen des Westens. Die Amerikaner werden es nicht zulassen, dass hier eine revolutionäre Bewegung sich durchsetzt, die am Ende in Chaos und Anarchie münden könnte. Im benachbarten Bahrain hat es ja im vorigen Sommer einen Einmarsch gegeben der Saudis mit dem Ziel, die dortige Demokratiebewegung niederzuschlagen, was das ausdrückliche Wohlwollen der USA gefunden hat. Es ist hier viel Heuchelei im Spiel, muss man ganz offen sagen, denn die Regierung in Washington kritisiert zu Recht das Vorgehen des syrischen Regimes gegenüber der eigenen Bevölkerung, aber die Brutalität in Bahrain ist nicht minder bedrohlich gewesen in der Vergangenheit und setzt sich fort. Aber da Bahrain im westlichen Lager ist, Syrien hingegen mit dem Iran koaliert und mit Russland, sind die Sympathien entsprechend unterschiedlich verteilt.
Also betreibt der Westen, vor allem die USA, die Sie gerade erwähnt haben, eigentlich ein Doppelspiel. Auf der einen Seite beglückwünscht man die neuen Regierungen, beglückwünscht man das Volk, dass es dort aufgestanden ist. Auf der anderen Seite hat man ja sehr eng mit Mubarak zusammengearbeitet, stützt das saudische Königshaus. Sie haben es gerade erwähnt. War dem Westen nicht eigentlich die Sicherheit lieber, die alten Diktatoren ausgestrahlt haben?
Ja, in der Tat. In der Vergangenheit lautete das Credo westlicher Politik, wir sind bereit, uns mit den Diktaturen in der Region zu arrangieren, solange sie uns Stabilität gewährleisten. Stabilität bedeutet insbesondere keine Unterbrechung des Erdölflusses und darüber hinaus keinen Zustrom an Flüchtlingen aus Schwarzafrika über das Mittelmeer in Richtung Europa. Hier haben die nordafrikanischen Regime eine natürliche Brücke gebildet für die Flüchtlinge, aber sie wurden eben abgefangen von den Libyern, den Algeriern, den Tunesiern. Das geschieht heute zwar immer noch, aber nicht mehr in demselben Umfang wie in der Vergangenheit. Die Regime sind nicht mehr so leicht zu kaufen, muss man ganz klar und deutlich sagen, sondern sie stellen ihrerseits Forderungen. Und ein weiterer Aspekt der westlichen Politik in der Region ist natürlich die uneingeschränkte Unterstützung Israels. Und es war die Überzeugung westlicher Staaten, dass ein Diktator wie Mubarak, der sich zum Friedensvertrag mit Israel bekannt hat, für die Interessen Israels und des Westens nützlich sei. Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter hat kürzlich in einem Interview mit der New York Times eingeräumt, dass diese sehr einseitige Ausrichtung westlicher Politik auf die Vorstellungen und Sicherheitsinteressen Israels maßgeblich dazu beigetragen hat, über die Zeit hinaus diesen Diktatoren in der arabischen Welt die Stange zu halten, weil man eben glaubte, dass der Status quo besser sei als eine ungewisse Zukunft, in dessen Verlauf sich möglicherweise auch Israel würde bewegen müssen.
Herr Lüders, ich möchte nochmal auf die Menschen zurückkommen in den Ländern, in denen sich da so viel ereignet hat im vergangenen Jahr. Was passiert denn jetzt mit Menschen in Tunesien oder in Ägypten, die nicht so in das Islambild reinpassen? Also mit den unverschleierten Frauen, mit den Christen, den Konvertiten, mit Homosexuellen, mit Künstlern, also mit all denen, die sich diesem islamischen Weltbild nicht anpassen wollen?
Die haben vielfach große Sorge, dass sich doch im Rahmen der islamischen Bewegung konservative und reaktionäre Kräfte durchsetzen, die sich ihren eigenen Wählern gegenüber empfehlen könnten als besonders klar und deutlich in ihrer Missbilligung abweichender kultureller Normen oder Lebensformen. Und dieses säkulare Lager ist darüber ohne Zweifel beunruhigt. Es hängt aber, wie schon erwähnt, davon ab, welche Politik die islamischen Parteien betreiben. Das A und O in allen arabischen Ländern besteht in der Frage, wie entwickeln wir unsere Wirtschaft weiter? Und die klugen Köpfe innerhalb der islamischen Parteien wissen, dass sie die Kooperation brauchen mit dem Westen, dass sie wirtschaftliche Unterstützung brauchen, Entwicklungshilfe, Investoren vor allem aus dem Ausland. Der Tourismus spielt in Tunesien wie auch in Ägypten eine wesentliche Rolle mit Blick auf die Deviseneinnahmen der dortigen Länder. Und es wäre wirklich selbstzerstörerisch, wenn die Islamisten jetzt diesen Bereich, die Tourismusindustrie, zerstören würden aufgrund einer rigorosen Gesetzgebung. Wenn das geschieht, werden die islamischen Parteien bei den nächsten Wahlen abgestraft werden. Der Nimbus, den sie jetzt noch haben, der muss nicht bleiben über Jahre hinweg. Man muss auch klar sagen, dass die säkularen Parteien einen Fehler gemacht haben. Sie haben sich zum Beispiel in Ägypten nach dem Sturz von Mubarak nicht zu einer Partei zusammengeschlossen, sondern sind sehr einzelkämpferisch vorgegangen und haben auf diese Art und Weise natürlich viel Terrain verloren gegenüber den Islamisten, bei denen jeder weiß, woran man ist. Die Muslimbrüder sind ein eingeführtes Warenzeichen in Ägypten und bei den säkularen Politikern wusste man nicht, wer sind denn diese Leute. Und das ist einer der Gründe, warum sie so schlecht abgeschnitten haben bei den Wahlen.
Ein Jahr nach der arabischen Revolution sind Sie dabei bei einem DRS2-Themenmorgen über diesen Aufbruch ins Ungewisse. Zunächst den Kontext zu Gast ist der Arabien-Experte Michael Lüders. Herr Lüders, schauen wir uns noch mal die einzelnen Länder an, die da betroffen sind. Sie haben ja schon einiges erwähnt. Wohin steuert denn Libyen? Libyen hat einen Krieg hinter sich mit vielen tausend Toten. Im Moment hören wir wieder von Aufständen. Wir hören, dass die alten Gaddafi-Leute auch militärisch wieder zugange sind. Und es gab ziemlich viel Aggression auch am Wochenende gegenüber der Übergangsregierung. Worauf könnte das in Libyen hinauslaufen?
Das ist im Augenblick noch schwer zu ermessen. Klar ist, dass das Machtvakuum, das entstanden ist durch den Sturz von Gaddafi und durch den Zusammenbruch einer zentralen staatlichen Ordnung, erst einmal ein Zustand vorherrscht, den wir wohl als Anarchie und Chaos bezeichnen müssen. Wie sich das nun weiterentwickelt, ob es einer neu zu schaffenden Zentralregierung gelingt, hier wieder Ruhe reinzubringen in das Land oder ob die zentrifugalen Kräfte im Land überhand nehmen, das weiß im Augenblick niemand zu sagen. Libyen ist neben Algerien der wichtigste Erdölexporteur Nordafrikas. Es ist potenziell ein sehr reiches Land. Es müsste seine Kräfte jetzt investieren in den Wiederaufbau, auch der Erdölindustrie, die am Boden liegt noch. Wenn das nicht geschieht, dann hat Libyen eine sehr schwierige Zukunft und wird erst einmal mit sich selber befasst sein. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir aber nicht abschätzen, in welche Richtung sich das alles entwickelt. Die Pessimisten sagen, das wird ein zweites Somalia. Das erscheint mir eine sehr übertriebene Sicht der Dinge. Aber realistisch gesehen muss man wohl sagen, Libyen bleibt instabil. Ein Land, wo Teile nicht mehr unter der Kontrolle der Zentralregierung stehen werden. Alles entscheidet sich an der Frage, ob es gelingt, den Erdölreichtum einigermaßen fair und gleichberechtigt unter den vielen Stämmen und ethnischen Gruppen im Land zu verteilen. Gelingt das nicht, sollte wieder eine kleine Minderheit versuchen, auf Kosten der Mehrheit zu herrschen, dann sieht die Zukunft Libyens allerdings düster aus.
Ein anderes Land, das sehr in der Schwebe ist, ist der Jemen. Endlich reist nun der langjährige Diktator aus, darf in den USA medizinisch versorgt werden. Wie sehen Sie die Situation dort im Jemen?
Die Lage im Jemen ist in jeder Beziehung katastrophal und ausweglos. Das hat viele Gründe. Der Jemen ist das ärmste Land in der arabischen Welt. Es ist ein Armutsland. Die einzigen nennenswerten Einnahmen hat der Jemen in der Vergangenheit bezogen aus dem Export von Erdöl. Diese Quellen sind aber weitestgehend versiegt. Der Staatsaushalt ist alleine von 2008 auf 2009 um sage und schreibe 75% eingebrochen aufgrund ausbleibender Exporterlöse. Und das Ergebnis ist, dass die verschiedenen Stämme im Lande nicht mehr wie in der Vergangenheit befriedet werden können durch Geldgeschenke. Das ist einer der wesentlichen Gründe dafür, dass die Revolte im vorigen Jahr ausgebrochen ist. Ali Abdullah Saleh, der langjährige Diktator seit 1978 an der Macht, verfügt aber über ein sehr, sehr ausgeklügeltes Netzwerk in der Armee und wird sich wohl noch an der Macht halten können. Er hat zwar angekündigt, zurücktreten zu wollen im nächsten Monat. Ob er das tut, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall werden die Leute, die an seiner Stadt dann die Regierung übernehmen, Auserwählte sein, die er ins Amt gehievt hat. Das Land bleibt instabil, bleibt anarchisch. Die Zentralregierung, egal wer in diesem Land regiert, ist nicht in der Lage, das Land, das ja flächenmäßig 5-mal so groß ist wie Deutschland und Frankreich zusammen, wirklich zu kontrollieren. Diese Nischen werden besetzt, diese Nischen, die entstehen durch fehlende Zentralgewalt, durch Al-Qaida, vor allem im Süden des Landes. Und hinzu kommt neben all diesen politischen Problemen ein akuter Wassermangel im Jemen. Es gibt zahlreiche Experten, die darauf hinweisen, dass die Hauptstadt Sanaa in spätestens 10 Jahren nicht mehr in der Lage sein wird, seine Bevölkerung mit Wasser zu versorgen. Die Brunnen sind erschöpft, das Grundwasser ist abgepumpt. Man müsste theoretisch Wasser entsalzen, aber dieses dann von dem Meer in Richtung Sanaa, der Hauptstadt, zu bringen, eine Hauptstadt, die in 2500 Meter Höhe liegt, das ist viel zu kostspielig. Also im Jemen droht nicht nur eine politische, sondern auch eine ökologische Katastrophe.
Ein Land, Michael Lüders, das Sie besonders gut kennen, ist Syrien. Sie haben eine Weile in Damaskus auch gelebt. Die Menschen gehen dort täglich auf die Straße und sind unter Beschuss. Sind diese Leute besonders verzweifelt oder sind sie wirklich so tapfer? Man wundert sich immer, wenn man das sieht, warum trauen die sich überhaupt noch da rauszugehen?
Ja, sie sind sehr mutig, auch verzweifelt über die Repression des Regimes. Aber in Syrien sind die Verhältnisse leider sehr komplex. Die Forderung, die ja auch der Westen zu Recht immer wieder stellt, dass Bashar al-Assad die Macht abgeben müsse, wird sich vorerst nicht erfüllen. Er sitzt nach wie vor ziemlich fest im Sattel. Er hat die Armee hinter sich.
Er hat Russland und China auch im Weltsicherheitsrat hinter sich?
Uneingeschränkt, kann man sagen, weil Russland und China sehr verärgert sind darüber, dass sie den kleinen Finger im Falle Libyens gegeben haben. Und dann hat der Westen durch den Krieg in Libyen die ganze Hand genommen. Und jetzt bei der Neuausschreibung der Verträge, der Erdölverträge in Libyen, sind die Russen und die Chinesen weitestgehend außen vor. Syrien ist neben dem Iran der wichtigste Verbündete von Russland und China in der Region. Und deswegen tun sie alles, dieses Regime zu halten. Das ist für Bashar al-Assad außenpolitisch sehr wichtig, weil er weiß, dass Russland und China immer wieder ihre Veten einlegen werden im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, weswegen eine UN-Intervention wie im Falle Libyens, im Falle Syriens ausgeschlossen erscheint. Die einzige Nation, die hier eine Intervention vornehmen könnte, wäre die Türkei. Sie wäre dazu militärisch und politisch in der Lage. Aber will man wirklich in einem Wespennest investieren, dorthin Soldaten entsenden, dann nehmen wir einmal an, es kommt zu einem Sturz von Bashar al-Assad. Was dann? Die Opposition ist nicht geeint. Es gibt eine Opposition in Syrien selbst. Es gibt eine andere, die in der Türkei sitzt. Wieder eine dritte, die in Frankreich sehr einflussreich ist. Und ein großes Problem in Syrien sind die ungelösten ethnischen und religiösen Konflikte. Die religiöse Minderheit der Alawiten, die etwa 15% der Bevölkerung stellen, die Alawiten sind eine schiitische Sekte, kann man vereinfachend sagen, sie sind diejenigen, die die Macht innehalten in Syrien, vor allem weil sie die Armee kontrollieren und Zugriff haben auf die staatlichen Ressourcen, auf das Geld des Landes. Wichtig sind auch die sunnitischen Händler. Das ist eine eigene Klasse für sich, die sich arrangiert hat mit den Alawiten bislang jedenfalls. Und solange diese beiden Gruppen, die sunnitischen Händler und die alawitische Minderheit über das Militär, zusammenhalten, sitzt Bashar al-Assad fest im Sattel. Die Aufstände finden statt in der Peripherie des Landes und in einigen wichtigen Städten, aber eben nicht in der Hauptstadt Damaskus und in der Handelsmetropole Aleppo. Vor allem die religiösen Minderheiten stehen nach wie vor hinter Bashar al-Assad, weil sie Angst haben vor dem, was passieren könnte nach seinem Sturz, nämlich eine Nacht der langen Messer, endemische Gewalt, Abrechnungen der verschiedenen Klane, Stämme und ethnischen und sonstigen Gruppierungen untereinander. Der Irak ist ein abschreckendes Beispiel für viele Syrer. Sie wollen nicht den Irak kopiert sehen in Syrien und halten lieber an Bashar al-Assad fest aus Furcht vor dem, was ihm folgen könnte.
Welche Rolle spielt denn die Arabische Liga da? Wir sehen immer nur jeden Tag in den Fernsehbildern, wie die Abgesandten dort durch die Straßen laufen, nicht so richtig zu wissen scheinen, was sie dort tun sollen. Gibt es überhaupt einen Einfluss von denen?
Die Arabische Liga, das ist ihr großes Problem, ist zweigespalten. Die Arabische Liga ist traditionell wenig mehr als ein Papiertiger gewesen seit ihrer Gründung 1945. Heute nun ist die Arabische Liga in zwei Lager gespalten. Ein Lager unterstützt die politischen Veränderungen in der arabischen Welt und will sich gewissermaßen an die Spitze dieser Veränderung stellen. Dazu zählt vor allem das Golfemirat Katar, das ein massiver Kritiker ist des syrischen Regimes und auch die Militärintervention in Libyen mitgetragen hat. Und es gibt ein anderes Lager, in dem Staaten wie Saudi-Arabien oder Algerien sehr einflussreich sind, die zwar pro forma Beobachter nach Syrien entsenden wollen, aber überhaupt nicht daran interessiert sind, dass es dort zu einem Regimewechsel kommt, denn sie haben die Sorge, dass dieser Impuls, Regime zu wechseln, auch in ihren Ländern die Bevölkerung erfassen könnte. Und dieses Gespaltensein der Arabischen Liga erklärt auch, warum die Mission der Beobachter so unschlüssig erscheint. Die werden an der Nase herumgeführt, die haben nicht wirklich einen klaren Auftrag, die sollen beobachten, aber werden offenbar in die falschen Gegenden und an die falschen Fronten gefahren. Sie können nicht unabhängig agieren. Bislang hat man das in der Arabischen Liga akzeptiert, wenngleich der Ton gegenüber Damaskus rauer wird. Mit anderen Worten, Bashar al-Assad weiß, dass er auf Zeit spielen kann. Ich sage nicht, dass sein Regime in 1 bis 2 Jahren noch bestehen wird, aber für die nächsten Wochen und Monate muss man davon ausgehen, dass er gute Chancen hat, sich an der Macht zu erhalten. Und die Boykottmaßnahmen gegenüber Syrien haben bislang nicht gegriffen. Die sunnitischen Händler sind unglücklich natürlich darüber. Und die Wirtschaft Syriens steht am Abgrund. Das Land ist quasi pleite. Und das ist die größte Herausforderung für das Regime von Bashar al-Assad. Niemand investiert mehr in Syrien zurzeit. Die Tourismusindustrie, ein wesentlicher Devisenbringer auch in Syrien, ist zu 100% zusammengebrochen. Das ist auf Dauer ein sehr bedrohliches Szenario, das man natürlich über Inflation, über das Drucken von Noten noch einen bestimmten Zeitraum hinweg überbrücken kann. Aber irgendwann kommt die Stunde der Wahrheit und dann könnte es eng werden, sofern nicht Russland und China Syrien auch finanziell unter die Arme greifen.
Also auch hier ein Aufbruch ins Ungewisse. Ein Volk aus dem arabischen Raum, das irgendwie völlig vergessen ging in dieser Revolution, sind ja die Palästinenser. Von denen hört man nur ganz wenig. Hat sich für deren Situation irgendwas verändert durch diesen arabischen Frühling?
Doch, das hat es in der Tat. Zunächst einmal muss man sagen, dass die Palästinenser ihrerseits großen Druck ausgeübt haben auf ihre jeweiligen politischen Führungen. Es gibt ja zwei in den palästinensischen Gebieten. Im Gazastreifen regiert die Hamas und im Westjordanland die säkulare Fatah. Und beide Bewegungen waren ja untereinander bis aufs Messer verfeindet, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dann im letzten Mai kam es zu einem Versöhnungsabkommen zwischen diesen beiden Fraktionen, der Hamas und der Fatah. Ein Versöhnungsabkommen, das bezeichnenderweise in Kairo unterschrieben worden ist. Und zu diesem Versöhnungsabkommen kam es, ohne dass Israel und die USA eingeweiht gewesen wären, was unter Mubarak undenkbar gewesen wäre. Und bislang hält diese Allianz. Es sollen in diesem Jahr, spätestens im nächsten Jahr, Wahlen stattfinden, aus denen die Hamas erneut sehr stark hervorgehen wird. Möglicherweise wird sie diese Wahlen gewinnen. Das ist übrigens ein Grund, warum diese Wahl, die eigentlich schon vor 2 Jahren hätte stattfinden sollen, immer wieder verschoben wird, weil die Israelis die Sorge haben, die Hamas wird wieder stärkste Fraktion und danach sieht es aus. Die Dinge kommen in Bewegung. Und die Israelis können natürlich auch nicht mehr glaubwürdig argumentieren, dass man mit der bösen Hamas nicht reden kann, weil sie ja nun das Existenzrecht Israels nicht anerkenne, was sie aus taktischen Gründen nicht tut. Ich sag mal so, wenn die USA mit den Taliban verhandeln können in Afghanistan Und wenn gleichzeitig die Israelis mit den Muslimbrüdern zu reden beginnen in Ägypten, dann gibt es eigentlich keinen vernünftigen Grund, warum man mit der Hamas nicht reden soll aus israelischer Sicht. Aber dieses Nicht-Reden-Wollen mit der Hamas hat ja auch nicht wirklich den Grund, dass die Hamas eine Bedrohung wäre für Israel, sondern man möchte sich in Israel nicht bewegen in der Siedlungspolitik, weil man das Westjordanland als integralen Bestandteil Israels ansieht. Deswegen ist die Lage dort verfahren, auch mit Blick auf die ultranationalistische Regierung, die dort im Amt ist. Das ist eine sehr gefährliche Situation und sie trägt auch bei zur Verschärfung der Spannungen mit dem Iran. Denn Israel hat ein vitales Interesse daran, die Palästina-Frage nicht immer wieder auf der Tagesordnung internationaler Politik zu sehen. Und vor diesem Hintergrund ist der Iran nicht nur eine Bedrohung für Israel, sondern auch natürlich ein ideales Mittel, um abzulenken. Das Bedrohungsszenario hat in der Vergangenheit immer viel Öffentlichkeit erreicht in Israel und auch in der jüdischen Diaspora.
Also auch wieder Bewegung da im Nahostkonflikt. Wir müssen zum Schluss unseres Gesprächs, Herr Lüders, in jedem Fall den Iran ansprechen. Sie haben ihn jetzt schon mehrfach genannt. Da brodelt es ja ziemlich jetzt auch neuerlich nochmal durch das EU-Embargo und die Drohung Teherans darauf, die Wasserstraßen zu schließen. Was passiert da im Moment? Welche Gefahr geht von diesem Konflikt aus?
Die Gefahr könnte größer gar nicht sein, denn die Sprachlosigkeit zwischen den hauptsächlichen Akteuren, den USA und dem Iran, die ja nicht direkt miteinander reden, es gibt auch kein rotes Telefon zwischen beiden Ländern, hat sich so sehr verhärtet, diese Fronten, dass es kaum möglich erscheint, hier noch einmal zurückzukehren an den Verhandlungstisch. Die Sanktionsmaßnahmen, die jetzt ergriffen worden sind von den USA und von dem Iran, sind die härtesten Sanktionsmaßnahmen überhaupt, die denkbar sind. Sie haben zum Ziel, den Erdölexport Irans zum Erliegen zu bringen und die Zentralbank des Irans trocken zu legen. Das ist im Klartext, um es deutlich zu sagen, eine wirtschaftliche Kriegserklärung. Vor 100 Jahren hätte man diese Politik als Kanonenbootpolitik bezeichnet. Der Iran wird das natürlich nicht einfach nur schluckend hinnehmen, sondern er wird reagieren. Der Ölboykott wird nicht den Iran in die Knie zwingen, da China und Russland und wahrscheinlich auch Indien als zusätzliche Abnehmer bereit sind und nur darauf warten, die Lücke schließen zu können, die die Europäer und die Amerikaner hier offen gelassen haben oder offen machen. Das ist eine Politik, die auch den Europäern schadet. Griechenland zum Beispiel bezieht mehr als die Hälfte seines Erdöls aus dem Iran. Ebenso hohe Einfuhrquoten gibt es in Spanien und in Italien. Und der Iran hat, was die wenigsten wissen, diesen Ländern, die ja große Probleme haben im Kontext der Eurozone, die Schulden bislang gestundet. Wenn der Iran jetzt auf die Idee kommt, als Reaktion in der nächsten oder übernächsten Woche die Bezahlung einzufordern, ja, dann haben diese genannten Länder, die ja nun alle Sorgenkinder sind der Europäischen Union, ein massives Problem. Die Europäer schießen sich ja so ein bisschen ins eigene Knie. Und das viel größere Risiko ist natürlich, dass aufgrund der Sprachlosigkeit und des Druckes, der jetzt auf dem Iran lastet, eine Eskalation fast unausweichlich erscheint. Was will denn die USA, was wollen die Europäer unternehmen, wenn der Iran auf diese schärfste Waffe der Sanktionen, Ölboykott und Boykott der Zentralbank, wenn das nicht wirkt, wenn die Iraner nicht einknicken, wenn sie nicht ihr Atomprogramm aufgeben, und das werden sie auf keinen Fall tun, das ist unstrittig, dass sie das nicht tun werden, und schon gar nicht werden die Iraner verhandeln, solange man ihnen die Pistole auf die Brust setzt. Also mit anderen Worten, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der Westen macht einen Rückzug und sagt, okay, sorry, war ein Versuch, hat nicht geklappt, jetzt verhandeln wir ernsthaft mit dem Iran. Oder aber die nächste Eskalationsstufe ist dann der Grund, der Vorwand, den man sucht, um einen Krieg zu führen gegen den Iran.
Also wir haben wirklich nach all dem, was Sie jetzt in dieser halben Stunde erzählt haben, Herr Lüders, einen starken Aufbruch ins Ungewisse. Wir haben sehr viele Konfliktherde da unten im arabischen Raum. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke sehr.
Michael Lüders im Gespräch mit Hans-Jörg Schulz. Und wenn Sie mehr wissen wollen, Michael Lüders hat über die arabischen Revolutionen ein Buch geschrieben mit dem Titel Tage des Zorns, erschienen im Verlag CH Beck. Sie sind bei DIRIS 2 um 10.03 Uhr, heute mit einem Themenmorgen über die Folgen des arabischen Frühlings. In der nächsten Stunde geht's bei uns um unsere Position angesichts der welthistorischen Veränderungen im arabischen Raum. In einer halben Stunde um 10.30 Uhr ist dann auch Ihre Meinung gefragt. Sie kommen bei uns zu Wort, wenn Sie uns schreiben auf die Frage, hat der arabische Frühling Ihr Verhältnis zum Islam und zu Musliminnen oder Muslimen verändert oder haben die Umbrüche Ihr Bild eher bestätigt? Wir sind gespannt auf Ihre Bemerkungen, Beobachtungen und Fragen zum Thema. Sie können uns schreiben über unser Forum im Internet unter diris2.ch. Die Islamwissenschaftlerin Rifaat Lenzin und der Schriftsteller Roland Merk werden später auf ihre Äußerungen eingehen. Jetzt hören Sie zuerst die beiden im Gespräch mit Felix Schneider.
Es geht also um unsere Position, unsere Stellungnahmen, unsere Wahrnehmung zum arabischen Frühling. Rifaat Lenzin, Roland Merk, herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Ich darf Sie kurz vorstellen. Rifaat Lenzin wurde 1954 in Bern als Tochter von pakistanisch-schweizerischen Eltern geboren und sie hat in Neu-Delhi und in der Schweiz Religionen und Philosophie studiert. Sie ist auch Ehrendoktorin der Universität Bern und engagiert sich vor allem im Dialog zwischen den Religionen. Das tut sie in verschiedenen Institutionen, aber auch als Publizistin, freie Wissenschaftlerin, als Dozentin. Und an Sie, Frau Lenzin, die erste Frage, welche sind denn im derzeitigen intensiven politischen Ringen die Hoffnungen für die arabischen Länder, die Sie noch hegen?
Also ich denke, in erster Linie die Hoffnung, dass sich eben die Erwartungen der Menschen erfüllen, die sie in diese Veränderungen auch haben und dass es gelingt, eben ein Klima zu schaffen, ein Klima der Offenheit und der Verständigung. Und dass es auch gelingen möge, das hoffe ich sehr, Rechtsstaatlichkeit in diese Länder zu bringen, dass es gelingen möge, die weit verbreitete Korruption, eines der größten Probleme, zurückzudrängen, also von verschwinden lassen, kann man ja da nicht reden, am mindestens zurückzudrängen. Und dass die Teilhabe einer möglichst großen Zahl von Menschen an den Geschicken in ihrer Gesellschaft möglich sein wird.
Offenheit, Rechtsstaatlichkeit, weniger Korruption, Teilhabe, Demokratie. Unser zweiter Gesprächspartner ist der Schriftsteller Roland Merk, Jahrgang 1966, lebt in Basel und in Paris, hat ein ganz besonderes Interesse am arabischen Raum. Er hat zum Beispiel ein Theaterstück über die Nakba, also die Vertreibung der Palästinenser, geschrieben, auch einen Gedichtband, Wind ohne Namen, und er ist vor allem Herausgeber des Bandes Arabesken der Revolution, Untertitel Zornige Tage in Tunis, Kairo und so weiter, genau unser Thema, erschienen bei Edition 8, Beiträge also zum arabischen Frühling. Einer ist auch von ihm selbst. Roland Merk, dieselbe Frage, weil es wird noch oft von Problemen die Rede sein. Ich möchte jetzt mit den Hoffnungen, die Sie noch hegen, einsteigen.
Ja, ich würde auch sagen, ich teile die Hoffnungen, wie sie jetzt von Frau Lenzin ausgearbeitet sind. Ich denke, wir sind in einer, die arabischen Länder sind in einer revolutionären Situation. Da braucht es viel Kraft, viel Zuversicht, viel staatspolitische Weisheit, um wirklich gelingende Staatsentwürfe jetzt umsetzen zu können. Es braucht viel Mut, um auf den Folterbänken in Syrien zu bestehen. Es braucht die Redlichkeit, um die Geschichte in Bahrain aufzuarbeiten. Und es braucht aber auch von Seiten des Westens jetzt eine Öffnung, eine dezidierte Öffnung, um auf der Höhe der historischen Lage zu sein. Das heißt, wir müssen hier im Westen auch wirklich die Situation seit dem Fall der Berliner Mauer, schließlich die Situation nach 9/11 aufarbeiten. Und wenn wir das nicht schaffen, dann wird es wahrscheinlich nicht so gut sein im Verhältnis zwischen Orient und Okzident.
Das merken wir uns, das wird in dem Gespräch noch vorkommen. Wir haben vor einer Stunde mit Michael Lüders ein ganz großes Panorama gehabt. Roland Merk, Sie haben jetzt auch schon in dieser Richtung Andeutungen gemacht. Ein Panorama von Ägypten, Libyen, Syrien, Jemen, Bahrain, das heißt der gesamten Region. Meine erste Frage, wenn es um uns geht, was wurde denn überhaupt von der hiesigen Öffentlichkeit wahrgenommen von diesen Ereignissen in dieser Region und wie wurde das wahrgenommen in der hiesigen Öffentlichkeit? Ja, Frau Lenzin? Ja,
eigentlich nicht groß, würde ich sagen. Man hat das mit ziemlichem Erstaunen zur Kenntnis genommen. Man hat natürlich in den Medien darüber lesen können. Aber es war, ich denke, man war perplex. Man hat das nicht erwartet. Und war ziemlich überrascht. Aber das war auch alles.
überrascht, aber trotzdem nicht viel wahrgenommen. Sehe ich das richtig, haben Sie gesagt? Ja, das also widerspricht sich ja, wenn man überrascht ist, könnte man ja, ja auch sagen, ja, nein, dann umso intensiver.
Ich hatte ja die Hoffnung, eben vielleicht ein bisschen die naive Hoffnung, dass es irgendwie das Islambild auch aufbrechen würde, nicht? Dass es eben dieses, was man mit dem Islam, die Araber, die islamische Welt, die man immer mit Gewalt assoziiert, und diese Demonstrationen waren ja sehr friedlich, nicht? Und auch, dass eben die Leute haben ja nicht für die Einführung der Scharia demonstriert, nicht, sondern eben für Freiheit, für demokratische Verhältnisse, eben für die Teilhabe an der Gesellschaft. Alles werde die eigentlich auch im Westen vertreten werden, und wo man ja dann immer im Westen Stimmen hört, die sagen, ja, das ist ja nicht, der Islam ist nicht kompatibel mit westlichen Werten. Und genau dafür haben die Leute ja anfänglich sehr friedlich demonstriert. Nachher ist es dann leider in Libyen ist es dann ins Gewalttätige gekippt, also zu einem Bürgerkrieg, zu einem eigentlichen ausgeartet. Aber da hätte ich mir erwünscht, dass es irgendwie das Bild ein bisschen aufbricht. Aber das war wohl ein bisschen naiv.
Aber ein interessanter Widerspruch. Die Leute demonstrieren für Werte, die hier im hiesigen Bild vom Islam eigentlich gar nicht vorgesehen sind in ihren Köpfen. Ja. Roland Merck, gibt es da noch blinde Flecken in der Wahrnehmung? Das ist ja erstaunlich. Einerseits, man ist überrascht, andererseits, man nimmt gar nicht viel wahr, sagt jedenfalls Frau Lenzin.
Ja, das ist so. Ich glaube auch. Aber ich denke, das Staunen hier in der Presse ist natürlich auch funktional zu einer gewissen Situation. Man muss realpolitisch staunen, weil man ja sonst wirklich einmal deklarieren müsste, was man denn eigentlich im Speziellen von den einzelnen Ländern gewusst hat. Es ist kein Zufall, wenn man noch einen Tag vor der Revolution Mon ami Ben Ali, mein Freund Ben Ali, zum Besten gab, da muss man wirklich erstaunt sein über die...
Das war Sarkozy, wenn ich mich richtig erinnere.
Das ist natürlich eine realpolitische Auskunft. Frankreich hat schon immer gewusst, was die elende Situation in Tunesien war, was die Situation in Ägypten war, was grundsätzlich die Bedürfnisse und die Ängste und der Terror in der arabischen Straße war. Und das musste natürlich verheimlicht werden. Von daher würde ich sagen, es gibt einen realpolitischen Grund, dass man erstaunt ist. Jetzt im Verlauf der Konjunkturkurve dieser Kommentierung im Westen würde ich sagen, wir haben zunächst einmal ein Staunen, und das war für aufgeweckte Bürger hier im Westen dann doch irgendwie fraglich. Ja, halt mal, jetzt haben wir die ganze Zeit nach 9/11 immer von einem Islambild gepredigt, und jetzt wird es da konterkariert mit friedlichen Bildern vom Tahrirplatz, und da kommt auf einmal ein Vakuum auf. Die Bilder, die wir aufgebaut haben, wurden falsifiziert, und jetzt kommt nach dem Staunen kommt jetzt ein Schweigen. Man weiß nicht so recht, wie man das einordnen soll. Und das hat dann viel mit unseren Vorurteilen zu tun gegenüber dem Orient. Ich denke, die Botschaft des Tahrir-Pakts war wirklich einmal die Bilder im Westen zu dementieren. Aber das ist natürlich das Problem. Wir haben jetzt genügend logische Urteile, um die Vorurteile zu bekämpfen. Aber Vorurteile haben ein anderes Leben, eine andere Triebenergie sozusagen. Und so leicht lassen sich Vorurteile natürlich nicht abschaffen.
Wie sind denn diese Vorurteile eigentlich auf den Tisch damit? Wie würden Sie zusammengefasst grob mal das Islambild unserer Öffentlichkeit und das Araberbild, aber beinahe erst mal beim Islambild beschreiben, Frau Lenzin?
Ja, das hat eine lange Geschichte, nicht? Also das beginnt mit dem Eintreten des Islams in die Geschichte sozusagen, in der Auseinandersetzung mit der christlichen Vorherrschaft, nicht? Mit dem, nach christlichem Verständnis sollte ja nach dem Christentum eigentlich nichts mehr kommen, und dann kommt dummerweise doch etwas, nicht? Da muss man irgendwie einen Umgang finden, und das ist dann eben die Häresie, also die Darstellung des Islams als christliche Häresie. Das hat eine lange Geschichte, das hat sich dann gewandelt, je nachdem, immer nach den Bedürfnissen des Westens. Also man war in bestimmten gesellschaftlichen, politischen, gesichtlichen Situationen, und da musste man die anderen irgendwie einpassen. Und das hat sich dann, das hat ja Edward Said eigentlich schön dargestellt, eben dieses Konstruktion eines absoluten Gegensatzes zum Abendland, eben dieses Orient-Okzident, nicht? Ja, was heißt denn das eigentlich, nicht? Und das ist ein Konstrukt, nicht? Dieser absolute Gegensatz. Und das ist, wo wir eigentlich heute noch stehen. Ich meine, da hat angedockt auch Huntington mit seinem Clash of Civilization, eben dieses Gegensätzliche.
Ich glaube auch, seit 9-11 sind wir in einer Phase gewesen, wo wir uns wirklich, wo wir den Orientalismus gewissermaßen auf die Höhe getrieben haben und die arabischen Länder beziehungsweise der islamische Raum wurde zum komplett ganz anderen, zur Alterität hochstilisiert, zum ganz anderen, so dass man sich über die Figur des ganz anderen dann selber definieren konnte. Bei Handlungen gibt es die Stelle, wir müssen wissen, wer die Fremden sind, damit wir uns selber kennenlernen. Und der ganze kulturalistische Diskurs eines Samuel Huntington läuft darauf hinaus, eigentlich permanent ganz andere aufzubauen, um sich dann noch einmal besser zu legitimieren in seiner Botschaft nach außen.
Also mit kulturalistisch meinen Sie in dem Moment jetzt, es ist eine andere Kultur, es geht gar nicht mehr um Politik, sondern es geht um zwei verschiedene Kulturen, die da aufeinander kommen.
Es geht um zwei ganzheitliche, holistische Konstruktionen, die letztlich eigentlich herzlich wenig mit dem Reellen haben, mit der reellen Verfassung der Gesellschaften, aber mit diesen Konstruktionen lassen sich Herrschaftsverhältnisse begründen. Wenn die Araber so und so sind, dann ist es gerechtfertigt, dass man so und so sich gegenüber ihnen verhält. Und das wurde seit 9-11 natürlich auf die Spitze getrieben. Jetzt, ich glaube, wir sind in einer Phase der Zäsur mit dem Tahrirplatz, mit der Botschaft des Tahrirplatzes. Wir sind nicht mehr in dieser Zeit des aufgebauschten, mythischen Bin Ladens, der gewissermaßen das Bild abgab für den Islam, sondern wir sind jetzt wieder geerdet bei dieser schönen, fast schon prächtigen Geschichte von einem Jungen, der da sein Leben in Würde bestreiten wollte, Mohammed Bouazizi. Und das ist eine ganz andere Figur.
Das ist der Mann, der sich verbrannt hat, der Gemüsehändler.
Genau. Mhm. Die Figur, die müssen wir jetzt durchdenken. Ich denke, das ist eine menschliche Botschaft. Eine Botschaft, die Tausende, Millionen, wenn nicht gar Milliarden verstehen, in Würde auf diesem Globus leben zu wollen.
Sagen Sie uns mal kurz, wenn Sie schon von Erdung reden, wie man politisch darauf reagieren könnte, zum Beispiel als Europäische Union oder gar als kleines Schweizerland.
Also für mich stellt sich die Frage, wir waren während dem Kalten Krieg alles Berliner. Wir waren nach 9-11 alle Amerikaner, wie das in Le Monde Jean-Marie Colombani zum Besten gab. Für mich stellt sich die globale Frage jetzt angesichts der arabischen Revolution, werden wir jemals alle Araber sein? Das ist für mich die fundamentale Frage in erkenntnistheoretischer Hinsicht, in Hinsicht auf den Dialog mit anderen Völkern und so weiter und so fort.
Da habe ich persönlich meine Zweifel, und zwar einfach gerade, weil es, denke ich, die Gegensätze, die so lange konstruiert wurden, eine so hohe Mauer dann doch errichtet haben, dass man die, vielleicht wenn man im Stabhochsprung sehr geübt wäre, käme man vielleicht drüber, nicht? Aber das sind die wenigsten, ja. Und ich habe da so meine Zweifel, ob das gelingt. Also diese Identifikation, und das habe ich ja auch hier nirgendwo, also meine ich gespürt zu haben, es gibt keine Identifikation, nicht mit den arabischen Massen. Es gibt keine Identifikation. Natürlich fand man das rührend, dass sich ein junger Mann, der eigentlich nur in Würde auf diesem Globus leben wollte, wie Sie das gesagt haben, dass sich der aus Verzweiflung verbrannt hat. Aber das ist tempi passati, nicht? Also, und das gibt nicht eine, also, ich habe nicht das Gefühl, dass man wirklich irgendwie Anteil nimmt davon. Es ist eher, würde ich meinen, es ist eher ein Störfaktor, nicht? Weil das andere Bild war schon sehr bequem, ja, nicht? Klar, und es hat vor allem, und da käme ich dann eben auf die Frage, die Sie gestellt haben, was müsste ändern, nicht? Es müsste eben auch ein Wandel in der internationalen Politik geschehen, nicht? Und vor allem internationalen Politik des Westens, der Europäer, der Amerikaner, dass man eben, diese Politik hat ja zwei Schwerpunkte. Das eine ist die eigenen Interessen, nicht? Das Zugang zu den Rohstoffen, ja. Nicht? Zu Öl primär. Das muss sichergestellt werden, dem wird eigentlich praktisch alles untergeordnet. Und das andere ist die bedingungslose Unterstützung der Politik Israels, nicht? Das ist die andere Seite, nicht? Und wenn das so in dieser Art und Weise verbleibt, dann gibt es keine Änderung. Und da müsste man, denke, da müsste eine Änderung auch eben in dieser politischen Einstellung müsste geschehen von Seiten der Europäer und der Amerikaner.
Also ich denke auch, dass wir seit dem Fall der Berliner Mauer ist viel Zeit den Bach runtergeflossen, und während dieser Zeit konnten wir natürlich wahnsinnig viel im Westen an Vorurteilen aufbauen. wie viele Texte, wie viele Radiosendungen, wie viele Filmsendungen wurden gemacht zum Thema Islam nach 9/11. Ich denke, das sind wahrscheinlich Millionen von Stunden, die uns allein in dieser Hinsicht erklären wollte, wie gewalttätig strukturell der Islam ist. Das muss einfach, die Botschaft ist jetzt da gelandet, auch wenn sie nie wahr war, aber sie bleibt in den Köpfen. Und noch einmal, wir haben mit der Botschaft des Tahrir-Passes zwar alle logischen Utensilien, um die Bilder zu dekonstruieren, aber Vorurteile haben ein Eigenleben und die bleiben doch ein bisschen verändert.
Botschaft des Tahrir-Passes, das ist ein Thema, was mich sehr interessiert. Hier in der Reflexe-Sendung zum einjährigen Jubiläum, sage ich jetzt einmal, des arabischen Frühlings, unser Themenmorgen mit der Islamwissenschaftlerin Rifat Lenzin und dem Schriftsteller Roland Merk. Diese Botschaft etwas tiefer betrachtet. Wir hören uns jetzt mal einen O-Ton, einen Originalton aus Kairo an und es wird sprechen Youssef Zidane. Das ist ein Schriftsteller und ein Philologe, 53 Jahre alt, Professor für Philosophie, aber auch der Leiter der Handschriftenabteilung in der Bibliothek in Alexandria. Und dort findet das Interview statt, das Susanne Schander gemacht hat. Und in diesem Interview geschieht plötzlich etwas ganz Unerwartetes. Ort des Geschehens, also die historische berühmte Bibliothek von Alexandria. Es redet Youssef Zidane und es gibt eine Überraschung.
These are lectures in the library today. Attention, please. By the name of God, my colleagues, you have to know. Now it's the elections is going to select a representative of departments.
Es geht um einen Arbeitskonflikt zwischen den Angestellten und dem Direktor der Bibliothek. In der Durchsage werden die einzelnen Abteilungen aufgefordert, einen Vertreter zu bestimmen. Diese Vertreter sollen dann dem Direktor ihre Anliegen vortragen und mit ihm eine Lösung suchen. Youssef Zidane spürt den Geist der Revolution auf allen Ebenen.
Of course, everywhere, not only in the library, in the social life, in the relationship between people, in the streets, in the security situation, in everything.
Natürlich, nicht nur in der Bibliothek, im gesellschaftlichen Leben, in den zwischenmenschlichen Beziehungen, auf der Straße, in der Sicherheitslage. Das ist eine Revolution, das ist keine kleine Sache. Und es ist real. Es ist die erste echte Revolution in unserer Geschichte. Denn die Revolution der freien Offiziere 1952 war gar keine echte Revolution, sondern ein Militärcoup. So etwas wie jetzt hat es in Ägypten noch gar nie gegeben. Und zwar, weil diese Revolution von allen gesellschaftlichen Schichten ausging, als eine echte soziale Bewegung.
Rifat Lenzin, Roland Merk, Youssef Zidane spricht da von einer echten Revolution, er betont das, von einer echten sozialen Bewegung. Welches Zeichen ist das für uns?
Ja, ganz einfach, dass wir uns auf der Höhe dieser Bewegung begreifen müssen, dass wir wirklich sehen müssen, dass da unten jetzt eine revolutionäre, eine hoffnungsvolle Situation ist, die wir entsprechend auch begleiten müssen. Und ich denke, das ist eben hier nicht der Fall. Die Leute wissen nicht, und das muss man ihnen jetzt eigentlich wirklich mal erklären, dass es eigentlich um Freiheit ging. Ich meine, Freiheit ist hier im Westen eine Sache, die kann man gewissermaßen verschlafen. Man hat sie einfach, aber unten ist die Freiheit wirklich eine Sache, um die man jetzt kämpfen muss. Das Wort, das man meldete und falsch war, konnte einem das Leben kosten in Tunesien oder in Ägypten. Die Repression war dermaßen stark und überall, dass man einfach für schon einen kleinen Witz ins Gefängnis kam für mehrere Jahre. Also man muss hier sagen, es geht wirklich um eine echte Revolution und es geht um Freiheit. Und ich glaube, das verstehen die Leute hier nicht, dass das nicht überall eine Selbstverständlichkeit war, in Freiheit leben zu können.
Ist aber dann für uns ein bisschen weit weg. Ja, wir haben die Freiheit, aber die dort müssen sie halt erst gewinnen.
Ja, ich habe natürlich ein Stück weit Mühe mit echter Revolution. Es gibt für mich nicht echte und falsche Revolutionen, nicht? Aber es ist, was er damit sagen will, eben er grenzt das ab gegenüber dem Militärcoup, also die Machtergreifung von Nasser im Jahre 52, das grenzt er davon ab, weil er sagt, eben heute sind alle Schichten beteiligt. Und ich denke, es ist eben eine andere Zeit, die das auch möglich gemacht hat. Also technologisch haben wir andere Möglichkeiten heute. Und das ist sicher neu, also dass der Wunsch auch früher schon bestand und die Machtergreifung von Nasser, das hat auch die ganze Gesellschaft ja letztendlich tangiert, aber in der Art und Weise, wie das heute der Fall ist, nicht, dass eben dass jeder das Gefühl hat, Teil dieser Bewegung sein zu können und eben auch Teil war. Ich denke, das war schon ein Novum, das es vorher so nicht gegeben hat. Und um da anzuschließen, was Sie gesagt haben, bezüglich der Freiheit, darf man natürlich nicht außer Acht lassen, dass eben diese Militärcoups, wie sie ja überall in der arabischen Welt oder an vielen Orten stattgefunden haben, eigentlich dann dazu geführt haben, dass es nach und nach zu einer Erodierung kam, dass also eigentlich alle Teilhabe an der Gesellschaft, also nicht nur jetzt in Sachen Meinungsfreiheit oder solche oder soziale Äußerungen, dass das unterdrückt wurde, sondern eigentlich nach und nach alles, nicht? Also alle Bereiche der Gesellschaft waren wie unter einem bleiernen Decke, nicht? Und das war ja unvorstellbar, dass es da einen Riss geben könnte, nicht? Und dass das geschehen ist, das ist natürlich schon für diejenigen, die dann wirklich aktiv beteiligt waren, muss das unglaublich gewesen sein.
Also ich habe die Situation erlebt in Tunesien. Ich war während Ende der Revolution vor Ort. Ich kenne die Situation sehr gut vor der Revolution. Ich war immer bei Freunden, Schriftstellerfreunden vor Ort auf Besuch. Und die Situation vorher war wirklich bleiern, unendlich repressiv. Wenn man sich in Karthage am Meer vor Ort von Tunis, dem Präsidentenpalais, bewegte, sah man überall nur Polizisten mit Kopfhörern im Ohr. In den Cafés, in der Hauptzentrale, in der Hauptstraße, Avenue Bourguiba, war immer jemand, der mitlauschte. Die Leute hatten so Angst, dass sie sich vorstellen, dass selbst noch ihr Handy für die Polizei Informationen übergeben könnte, etc. Die Situation war wirklich sehr bleiern. Sie war so depressiv, dass ich mich am Ende gefragt habe, möchte ich weiterhin meine Freunde besuchen, denn es war schon sehr schamhaft, sie überhaupt besuchen zu gehen am Ende vor der Revolution, weil sie wirklich unter der Situation gelitten haben. Und dann kam diese Revolution in der Avenue Bourguiba und das war eine Explosion von humaner Energie, von einer Fantasie, die auf einmal in Tausende von Modulen explodierte. Und das war wirklich die Befreiung zum Menschlichen hin. Also eine unglaubliche Energie habe ich da erlebt auf der Avenue Bourguiba, wo spontan 10, 12 Leute diskutiert haben über irgendein Thema. Unglaubliches Palaver, immer wieder und immer wieder. Also wirklich eine wunderbare Situation. Und dieser Geist der Revolution, der hält nach wie vor auch in Tunesien. Das ist immer noch markant. Auf Facebook wird immer noch ausgetauscht. Leute aus der alten Garde werden akklamiert. Ihr wird die Geschichte aufgerechnet und so weiter und so fort. Ich denke, es ist eine Revolution. Und für die Akteure, die jetzt in der Sache involviert ist, ist es eigentlich wurscht, was das für ein Urteil ist. Sie sind jetzt mitten im Fluss und sie können gewissermaßen nicht außerhalb des Flusses sein und jetzt einen Blick von außen machen, ein fremder Blick vielleicht. Die Frage, ob das eine echte Revolution oder eine falsche Revolution ist, das ist, scheint mir müßig. Das wird ganz bestimmt einmal eine Frage sein von Historien, aber jetzt geht es um ein im Flusse der Dinge sein und da, denke ich, ist der revolutionäre Geist nach wie vor am Werk.
Sie haben die Furcht und die depressive Stimmung beschrieben und dann die Explosion von humanen Energien, von einem Befreiungsakt der Menschen gesprochen. Und Sie, Frau Lenzin, haben immer wieder das Wort Teilhabe schon in Ihrem allerersten Votum hier in diesem Gespräch hervorgebracht. Was ist das für eine Form von Demokratie, die da stattgefunden hat?
Das ist noch schwierig, was ob man das so, ich würde das nicht mit demokratisch, eben deswegen habe ich nicht das Wort gewählt demokratisch, sondern eben Teilhabe. Einfach Teil zu sein der Gesellschaft und auch ein aktives Mitglied, also handeln zu können, nicht? Das ist ja das, was man eben nicht konnte unter dieser bleiernen Decke. Auch in vielerlei Hinsicht war man immer wieder eingeschränkt, auch durch die Korruption, auch durch die, also es war nicht nur die Meinungsfreiheit, sondern man war in der Handlungsfreiheit eingeschränkt. Und das wiederum hat dazu geführt, dass auch keine Verantwortung. Es wurde ja immer wieder registriert, eben wie ordentlich die Leute auf dem Tahrirplatz waren, also mit dem Besen dahinter, nicht, was sie vorher nie gemacht haben. Weil sie dann auch durch diese Teilhabe eben auch Verantwortung entwickelt haben zu ihrer Umgebung. Und das bedingt sich gegenseitig, nicht? Sie können nicht Verantwortung übernehmen, wenn sie gar keinen Handlungsspielraum haben. Und das scheint mir ein entscheidendes Moment zu sein, eben auch im Aufbau einer funktionierenden Zivilgesellschaft später.
Also Sie haben das Schicksal des Landes sozusagen zu Ihrem eigenen gemacht, ein ganz intensives Verhältnis von dem Einzelnen zur Gesellschaft. Interessant finde ich, dass Sie sagen, das ist keine Demokratie. Oder das Wort passt nicht. Ne?
Ja. Ich will, das ist natürlich immer eine Frage von Definition, was man unter Demokratie versteht und ob das Wort Demokratie so verstanden werden muss, wie wir es partout im Westen verstehen wollen. Ich denke, wir sind in einer Zeit von globalen Kontexten, wo wir durchaus Demokratie als ein universelles Phänomen betrachten müssen, das aber wirklich seine lokalen Variationen, Schattierung, Ausdifferenzierung, Nuancierung hat. Ich denke, man wird mit Blick auf das, was jetzt da unten geschieht, wohl mit Demokratie, mit dem Wort Demokratie rechnen. Es sind demokratische Prozesse, aber es sind nicht so demokratische Prozesse, wie wir es hier im Westen verstanden haben wollen. Demokratie, denke ich, ist nuancierbar, ausdifferenzierbar in verschiedene Facetten. Und es muss nicht das Modell der westlichen Demokratie sein, auf die sie sich hinzubewegen. Ich glaube, das ist die wesentliche Herauskunft. Die arabischen Länder, die arabischen Gesellschaften wollen jetzt souverän sein. Und das heißt, sie wollen partout auch ein eigenes Modell von Demokratie aufbauen, mit ihren eigenen Facetten. Und ich finde, das ist doch das Schöne, das Bereichernde jetzt in dieser Situation, dass wir hier in einem Laboratorium sind, wo verschiedene Ausdrucksformen des Wortes Demokratie stattfinden können.
Aber vielleicht muss man einfach da noch sagen, das war ein Vorwurf, den Edward Said ja auch seinen arabischen intellektuellen Freunden vorgeworfen hat, dass man eben diese Begriffe eben wie Freiheit, wie Demokratie, wie Menschenrechte eigentlich kritiklos übernommen hat, ohne sich mal zu fragen, mit welchen Inhalten man sie versieht. Also dass es einfach so übernommen wurde und eben dann läuft es darauf hinaus, dass man unter Demokratie ein westliches Modell sich vorstellt und dieser Prozess, den müsste man jetzt und den muss man jetzt machen, auch in der arabischen und der islamischen Welt, nicht? Und das muss man zulassen vom Westen. Das ist dann wiederum das andere, nicht?
Aber das Stichwort zum Beispiel Laizismus, das lässt sich auf verschiedene Variationen durchdeklinieren. Es gibt nicht nur diese Form von westlichem Laizismus. Es wird jetzt im arabischen Raum, Tariq Ramadan zum Beispiel, stellt sich die Frage, gibt es Möglichkeiten nach einem islamischen Laizismus? Gibt es eine Figur? Und er recherchiert mit Blick auf die alte islamische Tradition und sagt, ja, es gibt sie. Es gibt diese Möglichkeit zu einem Laizismus, aber einem Laizismus arabischer, islamischer Fasson. Man muss natürlich schon sehen, dass der Laizismus, den Sie damals erfahren haben, natürlich auch immer mit Diktaturen verbunden. Verbindung sind. Das heißt, Syrien war ein laizistischer Staat, ist aber enorm repressiv. Tunesien, Ägypten und so weiter und so fort. Und von da ist natürlich das Wort Laizismus auch kolonial besetzt und falsch konnotiert. Aber es ist ganz klar, dass das mit dem Begriff des Laizismus, das ist kein Wort, das nur für den Westen reserviert ist, sondern es ist ein Wort, das die verschiedensten Völker und Kulturen ausdifferenzieren können.
Finde ich ein interessantes Stichwort, über das man weiter nachdenken könnte. Islamischen Laizismus ist mir noch nicht so ganz klar. Unsere Zeit ist aber erstmal um. Wir lassen jetzt dann gleich unsere Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen. Die Islamwissenschaftlerin Rifaat Lenzin und der Schriftsteller Roland Merk haben mir, mein Name Felix Schneider, Fragen beantwortet im Rahmen unseres DRS2-Themenmorgens. Aber der Themenmorgen geht weiter und Rifaat Lenzin und Roland Merk werden nun auf Fragen und Bemerkungen von unseren Hörerinnen und Hörern eingehen. Die Frage, die wir stellen, das uns interessiert, ist, was hat der arabische Frühling bei Ihnen, also beim Publikum, ausgelöst? Hat er das Verhältnis zum Islam und zu den Menschen islamischen Glaubens hier in diesem Lande, hat er das verändert bei Ihnen oder hat er es eher bestätigt? Bitte schreiben Sie uns per E-Mail über unsere Internetseite drs2.ch. Nach einer kurzen Pause werden Frau Lenzin und Herr Merk sich mit ihren Beiträgen auseinandersetzen. In dieser Pause hören wir ein Revolutionslied aus Ägypten, Issei von Mohamed Munir. Issei heißt, habe ich mir sagen lassen, ich kann kein Arabisch, wie soll es jetzt weitergehen im Land, heißt es in dem Lied, und ich werde dich, wahrscheinlich gemeint das Land, weiter verändern, ich schwöre es. Mohamed Munir mit Issei. Issei von Mohamed Munir und Band hier im Gespräch mit Rifaat Lenzin und Roland Merk und unseren Hörerinnen. Roland Merk, Sie haben gerade zur Musik eine Bemerkung gemacht.
Ja, klar. Ich denke, das ist schon ein musikalisches Urteil über die Sachlage. Die Musik kommt doch ziemlich modern, ziemlich aufgeschlossen, ziemlich global daher. Ganz anders, als wir in den Köpfen über den arabischen Raum, über Muslime denken. Also die westlichen Vorurteile verbinden sich ja immer sehr schnell mit Arabern in Djellaba, in der Wüste, mit einem Esel und so weiter und so fort. Und die Musik selber schon dementiert von sich aus ja alle Vorurteile, die wir hier im Westen
haben. Aber dass es nicht nur Vorurteile gibt, kann man auf unserer Homepage sehen. Da melden sich nämlich jetzt eine Reihe von Hörerinnen und Hörern zum arabischen Frühling. Und es lassen sich da offenbar zwei Lager ausmachen, nämlich jenes, das den Mut der arabischen Bevölkerung bewundert und jenes, das da sehr skeptisch ist über die künftige Entwicklung. Alfred Tanner schreibt zum Beispiel: Der Westen hat geholfen, Diktatoren wegzubomben und so den Islamisten den Weg an die Macht geebnet. Und Sabine Albers schreibt, es ist diesen Völkern zu überlassen, wie sie ihre Freiheit nutzen, und wir sollten aufhören, diesen Weg in die Freiheit mit unseren Ängsten und unserer Abwehr zu begleiten. Einerseits also, die Islamisten werden kommen, das hat die Revolution vorbereitet. Andererseits, wir sollen mal denen völlige Freiheit lassen. Was sagen Sie zu diesen beiden Alternativen, Frau Lenzin?
Das mit den Islamisten, das ist natürlich, damit haben wir ja lang genug gespielt, nicht? Und auch diese Regierungen haben lang genug gespielt damit. Das war für jeden Kenner der Situation, man musste kein großer Kenner sein, um voraussagen zu können, dass bei freien Wahlen islamistische Kräfte Wahlen gewinnen.
Das haben Sie erwartet?
Ja, natürlich.
Aha.
Natürlich. Also es war nicht, alles andere hätte mich überrascht nicht. Und zwar einfach aus mehreren Gründen. Sie waren natürlich jetzt Sie waren ja nicht beteiligt in dem Sinn. Das war ja noch erstaunlich, nicht? Dass Sie also auch später aufgesprungen sind, nicht auf den fahrenden Zug, dass Sie ja das nicht initiiert haben, nicht? Sondern genauso überrascht waren davon wie alle anderen auch. Aber jetzt geht es um Wahlen, und bei Wahlen ist natürlich so, dass diejenigen, die vielleicht einen Vorsprung haben, auch in der Organisation natürlich ein bisschen besser dran sind. Aber mal abgesehen davon war das klar, dass man hat ja mit allen Mitteln, und das hat ja der Westen immer sehr unterstützt, nicht, hat man probiert, die Muslimbrüder in Ägypten von der Macht fernzuhalten, nicht. Und das war ganz klar, dass wenn freie Wahlen wären, dass sie die Wahlen gewinnen würden, nicht. Schon nur deswegen, nicht. Weil sie eben diejenigen waren, die man eigentlich unterdrückt hat und nicht hat an die Macht kommen lassen. Und das ist für mich ein absolut logischer Schritt, nicht. Und dass das in überall, wo freie Wahlen stattfinden, sie wirklich frei sind, einmal diese Kräfte an die Macht kommen, ist ganz klar.
Sie sagen das sehr entspannt, Frau Lenzin. Sie sind ja aber gleichzeitig auch Spezialistin für Genderfragen. Keine Befürchtungen, keine Ängste, keine...
Sehen Sie, diese Szene ist sehr, sehr breit, nicht? Also bei den Muslimbrüdern gibt es alles, nicht? Und die Salafisten, also die ein bisschen, sagen wir jetzt, fundamentalistischeren Kreise noch, das sind große, große Sammelbecken. Eben, die haben alles, was an Opposition oder sehr vieles, was an, sagen wir jetzt, religiös interessierter Opposition vorhanden war in diesen Ländern, sind in diese Sammelbecken geflossen. Das ist ein sehr, sehr großes Bandbreite von Meinungen. Da haben sie auch bei den Salafisten haben sie Frauen, die zum Teil einfach Staffage sind, nicht, aber sie haben auch Frauen, die das durchaus mittragen, nicht. Also es gibt islamische Fundamentalistinnen, nicht, die sind sehr glücklich in dieser Rolle, und das wird auszudividieren sein in Zukunft, eben diese, wenn ich habe oft von Teilhabe geredet, und Teilhabe heißt für mich wirklich von allen Kräften. Und ich wünsche mir eben, dass es ein Klima ist, das die Offenheit behält. Und ich denke, die Wahlerfolge der Islamisten haben einfach damit zu tun, dass sie die unverbrauchte Kraft sind. Nicht? Und vor allem auch noch, dass sie vielleicht in der Türkei ein gewisses Vorbild haben. Nicht? Also das hat sich ja für die Türkei mal fürs Erste nicht so negativ ausgewirkt. Also die Türkei ist kein islamistisches Land. Aber es ist eine etablierte Kraft, die AKP.
Ja, ich möchte noch auf eine prinzipielle Widersprüchlichkeit im Westen aufmerksam machen. Auf der einen Seite bedient er seine Bevölkerung stets permanent mit der Angst vor dem Islamismus, damit er eine entsprechende Migrationspolitik entwerfen kann. Auf der anderen Seite aber de facto unterstützt er ja eigentlich genau diese reaktionären Kräfte vor Ort. Es gibt keinen Kommentar zu Saudi-Arabien und seiner reaktionären Politik. Ganz im Gegenteil. Ich meine, auf der einen Seite fordert man die Frauenrechte in Afghanistan ein, aber schweigt zu Saudi-Arabien. Diese prinzipielle Widersprüchlichkeit muss man doch mal sich durch den Kopf gehen lassen. Und dann zweitens glaube ich, dass die Zeit des politischen Islam, der großen Entwürfe für eine ganze Gesellschaft vorüber sind. Das sagen alle Soziologen, Gilles Kepler, Olivier Roy. Die Zeit der Hochblüte, der großen Entwürfe ist vorbei. Wir sind in einer postislamistischen Phase und der Islam wird eine ganz andere Funktion haben. Eher eine der Ethik. Des ethischen Entwurfs, einer Anleitung, den Alltag bewältigen zu können. Und ich denke, das ist die Herausforderung. Und da würde ich mal sagen, wir haben Max Weber, und der hat auch die Funktion des Protestantismus für den Kapitalismus herausgearbeitet. Es ist entscheidend gewesen, dass der Protestantismus und der Calvinismus eine Seriosität, eine Redlichkeit implementiert hat, die wahrscheinlich jetzt eben genau mit dieser postislamischen Phase adäquat gleichzusetzen ist. Und noch einmal, es gibt diese Tendenz im Westen, einfach diese arabischen Länder ohne den Islam haben zu wollen. Und das ist grundlegend falsch. Es gibt eine Abstraktion. Entweder wir können nie in der Mitte sein. Entweder schlägt das Pendel ganz nach dem Islamismus aus, oder jetzt gibt es die Tendenz zu sagen, nach dieser Revolution, jetzt kommen alle und landen bei uns, bei unserer laizistischen Gesellschaft. Und beide Male fehlt das wesentliche Ingredienz der arabischen Gesellschaft, nämlich den Islam. Die Frage ist doch, was hätten wir gemacht im 19. Jahrhundert zum Beispiel ohne das Christentum? Was wäre gewesen mit einer Partei wie die Christliche Volkspartei?
Ja, ist eine interessante Bemerkung und Frage von unserem Hörer Harald Buchmann. Er schreibt, dass der Westen selbstredend davon ausgehe, dass die Demokratie die höchste der möglichen Regierungsformen sei. Vielleicht, sagt er jetzt, Achtung, vielleicht wollten das die arabischen Länder gar nicht.
Das ist schon möglich. Nicht nur das, was dann häufig unterstellt wird bei solchen auch Fragestellungen, dass also die Araber sich danach sehnten, unter einer korrupten Diktatur zu leben. Das denke ich, ist nicht der Fall. Nicht? Also die Leute, wie man dann dem Kind sagt, ob man das Demokratie nennt, ob man das parlamentarische oder repräsentativ oder was weiß ich, Demokratie, die Inhalte, die muss man zuerst denke ich, definieren, aber eben, es geht um eine Teilhabe der Menschen an der Gesellschaft und eben auch an der wirtschaftlichen Entwicklung, die war bis jetzt, es gab ja wirtschaftliche Entwicklung in der islamischen Welt und in den arabischen Ländern insbesondere, aber die war sehr oft eben, ist den Leuten nicht zugute gekommen, sondern man hat so ein Klientelverhältnis geschaffen, nicht, wo man von Abhängigkeiten, und da hat man dann entweder Zutritt gehabt oder nicht, aber das muss man alles noch ausdividieren und das wird jetzt die Herausforderung sein für die Zukunft.
Der Weg ist noch lang. Unsere Hörerin Vera Zatter sagt, die Entwicklung hin zu mehr Freiheit braucht sehr viel Zeit. Wir sind dabei, mit unseren Hörerinnen und Hörern in Kontakt zu stehen. Also zunächst einmal haben wir etwas im Kopf gewaschen. Krieg Martin Klopfstein fällt die Wortwahl auf. Wir hätten gesagt, dort unten. Und er fragt natürlich dann, was wäre denn bitte oben? Mir ist es nicht erinnerlich, das dort unten. Aber gut, wir nehmen es zur Kenntnis. Leo, ich habe eine interessante Bemerkung von unserer Hörerin Annette Berger. Sie fragt nach der Ausstrahlungskraft. Könnte das eine Initialzündung für andere Länder sein? Sie denkt vor allem an Saudi-Arabien, an Syrien. Ich möchte die Frage von ihr noch erweitern. Auch im Westen. Wie ist die Ausstrahlungskraft? Könnte das eine Initialzündung sein, die Revolution im arabischen Raum?
Unbedingt, ja. Ich glaube, die Botschaft des Tahrirplatzes ist wirklich erst in der ganzen Dimension seiner Sprache zu entziffern, wenn man das auch sieht. Es ist auch eine Aufforderung Richtung Westen und das wurde auch schon entsprechend so verstanden. Die Bewegung rund um Occupy Wall Street ist auch eine Antwort auf diese Aufforderung nach Transparenz, nach Demokratie, und nicht zufällig gibt es einen Briefwechsel, gibt es einen Dialog zwischen den Leuten vom Tahrirplatz und den Leuten rund um die Occupy Wall Street Szene, also von New York. Es gibt ein Open Solidarity Letter zwischen den Leuten aus Ägypten, aus Kairo und aus New York. Und die stellen fest, es gibt gemeinsame Anliegen, es gibt gemeinsame strukturelle Probleme. Und dafür steht auch die Botschaft des Tahrirplatzes, nämlich gegen strukturelle Reformen aller neoliberaler Art anzukämpfen. Das Problem ist, in Ägypten, sie wurden die ersten Opfer, strukturellen Opfer der neoliberalen Restrukturierungsmaßnahmen. Der Sohn von Mubarak war einer der ersten, der avant la lettre alle diese Entscheide von der Weltbank in Praxis umgesetzt hat. Und die Reformen, die kommen jetzt langsam auf uns zu. Das heißt, in Griechenland werden sie jetzt umgesetzt, im Süden Europas. Und ich denke, es gibt eine Verbindung. Und nicht zufällig hat ja auch Stefan Hessel mit seinem Buch Engagez-vous darauf aufmerksam gemacht. Die Empörung ist fast schon global. Es gibt nicht nur ein Kifaya, ein Genug in Kairo und Tunis, sondern es gibt auch ein Empört euch in Griechenland, in Spanien und in Deutschland und in der Schweiz.
Also dort genug, dégagez, und hier empört euch. Ja, Refat Lenzin.
Was mir jetzt einfach in diesem Zusammenhang in Sinn kommt, ist natürlich schon, also die, wenn man das ein bisschen globaler sieht, kann man sagen, der Kommunismus hat versagt, nicht? Der Kapitalismus hat man auch eigentlich an die Wand gefahren, nicht? Also das ist ja auch eben, in dem stehen wir jetzt, nicht? In dem, was der Kapitalismus in seiner Reihenform eben auch auslösen kann und wie viele Leute er damit tangiert. das einzige System, das im Moment noch besteht, das einen Anspruch erhebt auf Weltdeutung sozusagen, ist das Islamische, nicht? Also, das ist dann ein hoher Anspruch, der kommt in gewissen islamischen Kreisen, ist das durchaus präsent, also, dass man sagt, jetzt ist unsere Stunde, eben nicht im Sinn des, aber einfach auch die Zusammenhänge eben gerade in die wirtschaftlichen Zusammenhänge. Und ich denke, es müssen neue Modelle für die Wirtschaft gefunden werden. Nicht? Und ob der Islamic Finance da eine Möglichkeit wäre, ist eine andere Frage. Nicht? Die Tatsache ist, dass sie weniger beeinträchtigt waren von den jetzigen Turbulenzen, aber ob das wirklich eine Möglichkeit ist, aber es ist, ich denke, Tahrir-Platz ist auch vor allem der Ausdruck eines neuen Selbstbewusstseins. Also auch, dass man von dort aus das Gefühl hat, es hätte eben auch Ausstrahlung bis nach Europa. Aber ich denke, es hat vor allem Ausstrahlung in der islamischen Welt, nicht? Wobei man da einfach auch sehen muss, nicht? Es ist jedes Land anders strukturiert, nicht? Und Saudi-Arabien läuft ganz anders, hat andere, auch ökonomische Bedingungen. Die Golfstaaten funktionieren anders. Also, das ist schwierig jetzt da zu sagen, wie sich das auswirken wird, nicht? Aber dass das noch nicht zu Ende ist, das scheint mir auch klar zu sein.
Roland Merk hat ja eine Verbindung zwischen dem Tahrir-Platz und der Occupy-Bewegung gezogen. Sie sagen jetzt, auf dem Tahrir-Platz gab es auch, ja, wie soll ich sagen, das Gefühl oder den Willen, das für andere, für den Westen zu machen. Stimmt das? Würden Sie das so sehen, dass eine bewusste Botschaft auch an uns in dieser Bewegung enthalten ist, auf dem Tahrir-Platz?
Das so weit würde ich nicht gehen, aber es ist ein neues Selbstbewusstsein und durch dieses Selbstbewusstsein, dass man sagt, wir sind jetzt wieder wehren, nicht? Also wir haben uns so quasi eben selbst befreit und dass das dann auch eben nicht jetzt ausgesprochen mit einem Sendungsbewusstsein, aber dass das irgendwo unterschwellig vorhanden ist.
Roland Merk, Sie kriegen das Schlusswort.
Ja, ich denke, wir sollten uns nochmal in aller Ruhe seit dem Fall der Berliner Mauer bis zum Tahrir-Platz einige Bilder durch den Kopf gehen lassen. Ich würde einige Bilder zitieren. Das ist die Mauer zwischen Palästina und Israel. Das ist das schreckliche Bild von Abu Ghraib. Das sind die Bilder aus Fallujah, das mit Clusterbomben zerstört wurde. Das sind unendlich viele Bilder, die im Höhepunkt von Bin Laden dann ihren Höhepunkt erreicht haben. Und am Ende kommt dieses friedliche, menschliche Bild von einem Jungen, der einfach in aller Redlichkeit in seiner Würde Karamar bestehen will. Ich denke, das ist die große Botschaft. Und wir müssen einfach mal leise in diese Kraft der Bilder uns hineindenken.
Dieses schöne Bild lassen wir am Schluss stehen. Rifat Lenzin, Roland Merk, herzlichen Dank für diese Auskünfte. Das war unser Themenmorgen Arabischer Frühling. Sie hören jetzt noch Amin und Hamza, zwei Brüder aus Tunesien, die Ut, also Laute, und Kanun, Zither, spielen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.